Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Thorsten Schröder.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Guten Abend, auch von mir.
Einig waren sie sich vorab nur bei einem. Es soll so nicht weitergehen wie bisher. Und so trafen sich die Innenministerinnen und Minister der Europäischen Union heute in Luxemburg mit dem Ziel, nach jahrelangem Streit und ebenso langen Verhandlungen einen Durchbruch zu erzielen und endlich eine gemeinsame EU-Linie im Umgang mit Geflüchteten zu finden. Migration, ein Thema, das Wahlen entscheiden kann. Und so drängt die Zeit, bevor der Wahlkampf für die Europawahl im kommenden Jahr Kompromisse immer schwieriger macht. Um das Asylsystem zu reformieren, deutete sich zumindest eine Linie mit einem härteren Vorgehen gegen illegale Einwanderung ab. Doch offenbar gab es noch eine Menge Redebedarf. Die Verhandlungen zogen sich bis in den Abend, bis vor etwa anderthalb Stunden eine Einigung erreicht wurde. Die Eckpunkte fasst Tobias Reckmann zusammen.
Fast 12 Stunden Verhandlung, aber am Ende eine Einigung. Die EU-Staaten beschließen eine Asylreform.
Uns ist tatsächlich eine historische Entscheidung gelungen heute im Rat, im Innenrat. Wir haben entschieden, dass wir ein gemeinsames Asylsystem auf den Weg bringen.
Damit wird das Asylverfahren deutlich verschärft. An den EU-Außengrenzen soll künftig eine Vorprüfung stattfinden. Wer gute Aussichten auf Asyl hat, soll weiterhin ein reguläres Asylverfahren in der EU bekommen. Menschen mit schlechter Bleibeprognose, zum Beispiel aus Marokko oder Tunesien, sollen ein Asylschnellverfahren an der Außengrenze durchlaufen. Es soll rund 3 Monate dauern. Währenddessen dürfen die Menschen das EU-Territorium um das Lager herum nicht betreten. Kritiker sprechen deswegen von haftähnlichen Bedingungen. Deutschland wollte deswegen Ausnahmen für Familien mit minderjährigen Kindern, konnte sich damit aber nicht durchsetzen.
Wir haben alles dafür getan, um das durchzusetzen. Wir konnten uns nicht an jeder Stelle durchsetzen. Das ist eine Stelle, die ein Wermutstropfen ist. Das konnten wir nicht. Dafür werden wir uns weiterhin einsetzen. Ich bin zuversichtlich, dass wir das auch hinbekommen werden.
Streit gab es auch um eine verpflichtende Solidarität. Wer keine Flüchtlinge aufnehmen will, wie Ungarn oder Polen, muss nun Ausgleichszahlungen leisten. Wenn wir einen Flüchtling nicht aufnehmen, werden wir dafür bestraft und müssen rund 20.000 Euro pro Flüchtling bezahlen. Das werden wir nicht akzeptieren. Doch Polen und andere Staaten wurden am Ende überstimmt, denn für den Beschluss reichte eine qualifizierte Mehrheit. Von der Solidarität und gerechten Verteilung könnten besonders die überlasteten Länder an den Außengrenzen profitieren, wie Italien. Das waren intensive Verhandlungstage. Wir haben dafür gesorgt, dass die Grenzverfahren machbar sind und dass die Umsetzung machbar ist. Im nächsten Schritt müssen die Mitgliedstaaten und das Europaparlament einen gemeinsamen Beschluss aushandeln. Das Gesetz könnte dann noch vor der Europawahl im nächsten Jahr beschlossen werden.
Die EU-Einigung zum Asylverfahren. Darüber habe ich kurz nach Abschluss der Verhandlungen mit der deutschen Innenministerin gesprochen, Nancy Faeser in Luxemburg. Guten Abend, Frau Faeser.
Guten Abend, Herr Zamperoni.
Nach Jahren des Verhandelns und Scheiterns gibt es endlich eine Einigung in der EU-Asylpolitik. Fast jedes Land musste da Kompromisse machen. Wie schmerzhaft waren die für Sie?
Also erstmal bin ich froh, dass diese historische Entscheidung heute gelungen ist. Sie haben es gerade richtig beschrieben. Nach jahrzehntelangem oder jahrelangem nicht erfolgreichem Verhandeln, das ist schon mal sehr gut. Beim Verhandeln ist es nun mal so, dass man auch abgibt und was dazu bekommt. Ich finde, dass Deutschland sehr erfolgreich verhandelt hat im Sinne einer humanitären Flüchtlingsaufnahme aller 27 Staaten. Wir haben dafür gesorgt, dass beispielsweise die unbegleiteten Minderjährigen nicht in die Außengrenzen verfahren müssen. Wir haben dafür sorgen können, dass es keinerlei Einschränkungen des Asylverfahrens gibt, sondern dass die rechtlichen Standards alle weiterhin gelten. Ein ganz wichtiger Punkt. Und insofern tut es dann natürlich ein bisschen weh, dass wir uns an einer Stelle haben nicht durchsetzen können. Das ist, dass wir dafür sorgen wollten, dass die Familie mit Kindern auch nicht in das Grenzverfahren kommen. Das ist uns nicht gelungen, aber das betrifft einen sehr kleinen Teil der Menschen, weil in dieses Außengrenzenverfahren kommen ja nur diejenigen, die zu uns flüchten, die eine sehr geringe Aussicht auf Erfolg haben, bei uns zu bleiben. Alle anderen kommen durch. Das heißt, es betrifft keine syrische Familie oder afghanische Familie. Die kommen wie bislang auch ganz normal direkt zu uns.
Und doch ist das eine bittere Pille, die Sie da schlucken mussten. Sie standen mit dieser Forderung ja, mit, dass die Familie nicht in dieses Grenzverfahren kommt, ziemlich alleine da. Warum sind Sie mit dieser Forderung überhaupt reingegangen, von der Sie ja wussten, dass Sie die wohl so nicht durchbringen würden?
Aus Überzeugung, Herr Zamperoni. Wir sind der Überzeugung, dass es besser ist, dass kleine Kinder ein schnelleres Verfahren vielleicht in einer anderen Umgebung haben können. Und insofern haben wir uns sehr dafür eingesetzt. Wir hatten an unserer Seite Portugal und Luxemburg. Und wir haben auch eine gemeinsame Protokollerklärung heute dazu abgegeben, dass wir uns weiterhin für diesen starken Kinderschutz einsetzen werden. Wir werden das im Trilog jetzt machen bei den Gesetzgebungsvorhaben. Und wir werden sicherlich mit dem Europäischen Parlament da etwas Gutes hinbekommen.
Aber wie auch immer Sie das dann hinbekommen, ist so eine Einschränkung nicht auch etwas scheinhellig? Denn letztlich ist Ihr Ziel ja auch ein rigiderer Umgang mit Migranten ohne Bleibeperspektive. Sonst hätten Sie ja wohl auch überhaupt diesem Grenzverfahren nicht zugestimmt, oder?
Also was wichtig ist, Herr Zamperoni, insgesamt bei diesem historischen Kompromiss, ist ja, dass wir endlich ein gemeinsames System haben, nämlich auf der einen Seite der Verantwortung, das heißt für diejenigen Grenzstaaten, wo die Flüchtlinge zuerst ankommen, sie auch schon an der Grenze zu registrieren. Wir haben im Moment in Deutschland den Zustand, dass 80% derer, die wir registrieren, vorher in keinem anderen Land registriert wurden. Wir haben es auf der anderen Seite aber auch geschafft, dass wir ein verpflichtendes, solidarisches System bekommen. Endlich gibt es eine verpflichtende Verteilung innerhalb der EU-Staaten. Das war so wichtig, das hinzubekommen, diesen Ausgleich aus Verantwortung und Solidarität. Und das ist wirklich ein historisches Ergebnis. Und es ist auf jeden Fall wichtig und richtig, dass wir mit der Asylmigration, dass wir damit gemeinsam umgehen als europäische Staaten und nicht nationalstaatlich. Wir haben heute erreichen können, dass wir weiterhin ein Europa der offenen Grenzen sein können. Das wäre andernfalls nicht zu halten gewesen, weil sich alle einfach abgeschottet hätten. Diese großen Fragen können wir nicht mehr alleine lösen als Nationalstaaten. Es geht nur europäisch.
Aber bleiben wir mal an einem Punkt, der kritisch bleibt. Diese Asylvorprüfung, wie manche es nennen, quasi im Schnelldurchlauf an den EU-Grenzen. Da ist die Frage, ob das überhaupt fair ablaufen kann. Da haben Sie nicht die Sorge?
Nein, weil es sind keine Vorverfahren. Es sind für die Menschen, die eine geringe Bleiberechtsperspektive haben, nur für die gilt das, die beispielsweise eine Quote von 2% haben und eben nicht sofort einreisen dürfen. Die sind dann in den Außengrenzstaaten, das heißt, sie sind nicht außerhalb, sie sind in den Staaten und dann wird dort das Asylverfahren durchgeführt und zwar sehr schnell, aber nicht verkürzt oder es wird auch nicht auf Rechtsmittel verzichtet, sondern nach rechtsstaatlichen Mitteln und das hat Deutschland auch in den Verhandlungen heute ja erreichen können und deswegen ist es auch ein guter Kompromiss.
Naja, aber es soll nach 3 Monaten dann rum sein. Also ist die Frage, wie schnell das dann doch und genau geprüft werden kann in der Praxis. Aber eine rasche Rückführung, wenn sie dann festgestellt wird, die funktioniert ja jetzt auch schon nicht. Migrationsforscher kritisieren, dass auch von den Aufnahmeeinrichtungen aus da niemand so leicht abgeschoben werden kann, wenn es keine Rückführungsabkommen gibt mit den Herkunftsländern. Und die gibt es mit vielen nicht. Wie soll das denn in der Praxis umgesetzt werden?
Also zum einen gibt es zunehmend Migrationsabkommen, wie wir jetzt auch abschließen mit anderen Staaten, dass sie die Geflüchteten, die nicht bei uns bleiben können, auch tatsächlich wieder zurücknehmen. Auch das ist eine Veränderung und Modernisierung in der Migrationspolitik. Und natürlich hat das sehr viel stärkeres Gewicht, wenn 27 Staaten auf einmal, die gesamte EU, jetzt mit anderen Staaten auch über diese Fragen reden kann und verhandeln kann, als wenn jeder Nationalstaat das alleine macht. Das ist auf jeden Fall eine Verbesserung.
Aber das Risiko, dass da jetzt irgendwie Gefangenenlager aufgebaut werden, dass die Maßnahmen da, dieses Reformpakets, auch nicht menschenrechtskonform umgesetzt werden können, das sehen Sie nicht?
Herr Zamperoni, wir haben jetzt Probleme an den Außengrenzen und auch in verschiedenen Unterbringungen an den Außengrenzen, die sicherlich nicht immer alle Menschenrechtsstandards erfüllen. Deswegen geht es jetzt darum, diese Menschenrechtsstandards einzuziehen, Verbesserungen herbeizuführen. Wir haben sehr für diese Rechtsstaatsvoraussetzungen gekämpft und die haben wir heute erhalten. Also sind es Verbesserungen zum jetzigen Zustand und eben nicht Verschlechterungen.
Ein wichtiger Aspekt, den Sie vorhin angesprochen haben, ist auch die Verpflichtung zur Solidarität. Wer keine Geflüchteten aufnehmen möchte, muss dann Strafzahlungen leisten oder Ausgleichszahlungen. Glauben Sie nicht, dass es trotzdem dann irgendwie die Verantwortung nach wie vor, wenn sich jemand freikaufen kann, dann an den südlichen Ländern, Griechenland, Italien vor allem, dann hängen bleibt?
Also ich bin erstmal froh, dass wir genau mit den Ländern, die Sie gerade angesprochen haben, diesen gemeinsamen Kompromiss jetzt hergestellt haben, nämlich mit Italien, mit Griechenland. Und ich bin sicher, dass wir auch zu einer gemeinsamen Solidaritätsregelung kommen werden. Wir haben lange dafür gekämpft, Sie haben es selbst am Anfang gesagt, jahrelang haben wir darum gekämpft, ein gemeinsames Asylsystem in der Europäischen Union zu erhalten. Nun haben wir das endlich erreicht und jetzt müssen wir uns darum kümmern, dass es dann auch, wenn es das Europäische Parlament passiert hat, dann in der Praxis umgesetzt werden kann.
Sagt die deutsche Innenministerin. Frau Faeser, danke für das Gespräch.
Danke Ihnen, Herr Zamperoni.
Während weiterhin die Frage im Raum steht, wie genau es denn zu dem verheerenden Bruch des Kachowka-Staudamms nordöstlich der Stadt Cherson gekommen ist, reiste der ukrainische Präsident Zelensky in die betroffenen Hochwassergebiete im Süden seines Landes, um sich selbst ein Bild der Katastrophe zu machen. Nach ukrainischen Angaben ist das Überschwemmungsgebiet rund um den Fluss Dnipro mittlerweile auf 600 Quadratkilometer angeschwollen. Die Wassermassen gießen sich weiterhin ungehindert über die Region. Eine Region, die direkte Frontlinie ist, was die Rettung und Hilfe immens erschwert. Aus Cherson berichtet Isabel Shayani.
Die Frontstadt Cherson und immer weiter breiten sich das Wasser und der Schlamm aus. Helfende rollen aus dem ganzen Land an und versuchen mit ihren Booten Menschen aus den Häusern zu retten. Sie fahren auf den Flussarm, aber genau das ist auch Frontlinie. Juri hat nur noch das, was er im Rucksack trägt und zeigt uns sein Haus, das unter Wasser steht. Gestern ging mir das Wasser bis zum Knie, heute dann bis hier. Heute war es einen halben Meter höher. Schwimmen hier Minen herum, fragen wir? Nein. Bei uns im Garten gibt es keine. Da schwimmen jetzt Möbel, Flaschen und Müll herum. Während wir reden, passiert das. Nur wenige hundert Meter von da, wo wir mit Juri stehen, schießt das russische Militär mehrmals direkt ins Wohngebiet und auf die Helfenden im Wasser. Mitten rein in die Evakuierung. Mindestens 8 Personen sollen laut ukrainischen Angaben verletzt sein, darunter ein deutscher Freiwilliger. Stunden vorher war Präsident Zelensky genau an diesem Ort. In Cherson hört man ständig Einschläge von beiden Seiten der Front. Die Evakuierungen gehen weiter. Katerina Krupic drohte mit ihren Kindern auf der russisch besetzten Seite zu ertrinken. Mit einer Drohne versorgte das ukrainische Militär sie mit Wasser und Bananen. Sie überlebten. Nun sind sie in Cherson. Das ist die Flasche, die die Soldaten auf uns abwarfen. Ich habe sie gefangen. Wir waren auf dem Dach, denn wir hatten ja kein Essen und kein Trinken mehr. Auf der Flasche stand die Botschaft geschrieben, haltet durch, Evakuierung kommt. In der Ukraine ist der Fall der Mutter mit ihren beiden Kindern mittlerweile bekannt. Auch im kleinen Dorf Tschernobajewka bei Cherson sind schon viele vor dem Wasser geflohen. Egal mit wem wir hier sprechen, die Verzweiflung, die Wut und der Hass breiten sich fast aus wie die Wassermassen in ihren Häusern. Artyom hatte gestern noch einen Rosengarten. Seine Frau Natalia ist verzweifelt. Internationale Organisationen müssen uns Waffen liefern, bis wir gewinnen. Damit sie nicht noch mehr Scheiße für alle veranstalten können. Artyom hat extra eine Rose aus seinem gefluteten Garten für mich abgeschnitten. Und dann sagt er nur, die gehen jetzt sowieso alle ein. Als wir die Frontstadt Cherson verlassen, werden die Einschläge leiser. Artyom und Natalia versuchen ihr Haus mit Sandsäcken zu schützen.
Isabel Shayani vor Ort in Cherson. Eine Flutkatastrophe mitten entlang des Frontverlaufs. Zu welchen Auswirkungen im Kriegsgeschehen führt das denn?
Also ich kann einmal über das berichten, was ich sehe, und ich kann über das berichten, was ich höre. Und das sind zwei unterschiedliche Welten. Wir waren heute in Cherson. Ich stehe jetzt in Mykolaiv, das ist ungefähr 50 Kilometer von dort entfernt. Und in Cherson, das haben wir in dem Beitrag ja eben kurz gesehen, haben wir Artillerieeinschlag, vermutlich oder höchstwahrscheinlich von der russischen Seite, erlebt. Das war sehr nah an uns dran. Das waren ungefähr wenige hundert Meter entfernt und wirklich mitten rein in die Evakuierung, ins Wasser, dort, wo die ganzen Boote die Menschen versuchen, an Land zu bringen, dort, wo die Stadt Journalisten hinbringt, dort, wo viele Helfende herumstehen. Genau da rein, mindestens zweimal. Das habe ich selber gesehen und gehört. Das ist das, was ich sozusagen, denn das ist ja der Frontverlauf, das versteht, habe ich als Außenstehende auch nicht sofort verstanden, aber das Wasser ist der Frontverlauf. Das ist das, was ich hier in Kherson erlebt habe. Und gleichzeitig gibt es dann natürlich das, was die ganzen Medien schreiben und was man vom ukrainischen Militär hört, nämlich, dass es eine gesteigerte Aktivität in der Region Zaporizhia gibt, dass angeblich, das ist auch eher Presseberichterstattung, dass da auch deutsche Leopardpanzer eingesetzt worden sein sollen und dass also dort eine größere Aktivität begonnen hat. Die Washington Post geht dann so weit und sagt, das sei der Beginn der Gegenoffensive. Sie sagen, sie hätten vier namentlich natürlich anonyme Quellen aus der ukrainischen Armee, die ihnen das bestätigt hätten. Das sind sozusagen die beiden Welten. Das eine ist das, was man sieht, und das ist immer nur ein sehr kleiner Ausschnitt. Und das andere ist diese große Analyse über eine Gegenoffensive, von der wir nicht wissen, ob sie beginnen soll oder nicht. Aber es gab einen Clip vom Militär, und da hieß es, psst, man soll nicht immer so viel über die Gegenoffensive reden, das würde dem Land schaden. Und viele hier fügen sich dann auch, weil keiner möchte dem Land schaden. Also redet man nicht so viel darüber.
Es wurde aber auch geredet und es gab Meldungen, dass durch den Dammbruch die Kühlung des Atomkraftwerks in Saporischschja gefährdet sei. Was ist da dran?
Also es gibt eine Stellungnahme von der Internationalen Atomenergiebehörde, von Herrn Grossis Behörde sozusagen, von heute. Und ich denke, man muss das sozusagen jeden Tag sich betrachten. Und da heißt es, dass das Niveau, das Wasserniveau, die Wasserhöhe des Kühlwassers sowohl im Reservoir auf dem Gelände des AKWs als auch in dem Kachowski-Reservoir im Moment noch reichen. Gleichzeitig wissen wir, dass natürlich nördlich des explodierten Damms der Wasserpegel sinkt.
Isabel, vielen Dank für die Informationen und Einschätzungen nach Mykolaiv. Und während die Menschen auf ukrainischem Boden unter dem Krieg und seinen Folgen leiden, dürfen ihn diejenigen auf Russischem nicht einmal so benennen. Einer lässt sich davon trotzdem nicht abhalten, der Menschenrechtsaktivist Oleg Orlov. Der Co-Vorsitzende der Organisation Memorial, die im vergangenen Jahr den Friedensnobelpreis erhielt, nahm und nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn es um Putin und sein System geht. Konsequenterweise auch nicht, wenn es um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine geht. Seit heute muss Orlov sich deswegen nun vor einem Gericht in Moskau verantworten. Robert Kempe.
Zum Gericht sind heute viele Menschen gekommen. Sie wollen ihn unterstützen. Oleg Orlov, der Mitbegründer der renommierten Menschenrechtsorganisation Memorial, muss sich für die wiederholte Diskreditierung der russischen Armee verantworten, so der Vorwurf der Anklage. Ich werde das Recht, die Rechtsstaatlichkeit, das Recht, mich zu äußern, wie ich es für richtig halte, und die Verfassung verteidigen. Das ist meine Verantwortung. Orlov protestierte gegen den Krieg in der Ukraine. Mehrfach wurde er dabei verhaftet. Nun muss er sich für einen in mehreren Sprachen erschienenen Artikel verteidigen. In dem äußert er sich deutlich und spricht von einem blutigen Krieg, den das Putin-Regime in der Ukraine entfesselt hat. Auch im Interview vor Prozessbeginn ist sein Urteil über die Machthabenden in Russland eindeutig. Sie haben keine Scham und sie schaffen unverhohlen Willkür statt Recht. Und sie wollen sogar zeigen, dass es kein Gesetz und kein Recht gibt. Es gibt nur Willkür. Die Organisation Memorial wurde 2021 in Russland verboten. Seit der Gründung Ende der 80er Jahre arbeitete sie politische Gewaltverbrechen und staatliche Willkür auf, vor allem der Stalinzeit. Doch längst geht es nicht mehr nur um die Vergangenheit, sondern auch um die Gegenwart. Wissen Sie, sie haben hier keinen autoritären Staat aufgebaut. Unser Staat ist schon totalitär. Es gibt keinen Dissens. Es gibt keine in der Verfassung garantierten Freiheiten. Für die gegenwärtigen Verhältnisse in Russland sind heute viele Unterstützer bei Gericht erschienen. Auch der Friedensnobelpreisträger Dmitri Muratov. Was die Äußerung der eigenen Überzeugung betrifft, insbesondere das, was die Welt als Antikriegsbewegung bezeichnet, so ist das hier extrem gefährlich. Jeglicher Protest wird massiv unterdrückt. Zu beobachten auch am vergangenen Sonntag, am Geburtstag des Inhaftierten Alexei Nawalny. Mehr als 100 Unterstützer des Regimekritikers wurden festgenommen. Das Urteil gegen Oleg Orlov steht noch aus. Der Prozess geht weiter. Ihm drohen mehrere Jahre Haft.
Und damit zu weiteren Nachrichten des Tages jetzt, Thorsten, mit dir.
Da blicken wir zunächst auf den Deutschen Evangelischen Kirchentag in Nürnberg. Mit Appellen für mehr aktive Demokratie hat der zweite Tag des Christentreffens in Nürnberg begonnen. Dabei standen Themen wie Klimakrise, Flucht und Ukraine-Krieg auf dem Programm. Bundespräsident Steinmeier sprach sich für mehr Wertschätzung zwischen den Menschen aus. Zehntausende Gläubige sind zum 38. Evangelischen Kirchentag nach Nürnberg gekommen, der noch bis Sonntag andauert. Mit Bundespräsident Steinmeiers Unterschrift tritt ab sofort das Gesetz zur Wahlrechtsreform in Kraft. Es sieht vor, dass die Zahl der Sitze im Bundestag auf 630 begrenzt wird. Derzeit sind es 736. Erstmals angewandt werden soll es bei der nächsten Bundestagswahl. Die Unionsfraktion will vor dem Bundesverfassungsgericht gegen die Neuregelung klagen. In der französischen Stadt Annecy hat ein Mann mit einem Messer 6 Menschen verletzt, einige von ihnen lebensgefährlich. 4 der Opfer sind Kleinkinder. Der 31-jährige Syrer war am Morgen auf einem Spielplatz auf die Kinder losgegangen. Er wurde anschließend von der Polizei gefasst. Seine Motive und die Hintergründe sind noch unklar. Präsident Macron äußerte sich geschockt und sprach von einer feigen Tat. Das Konto zu überziehen wird teurer. Die Dispozinsen sind laut einer Auswertung der Stiftung Warentest im Zuge der Zinswende stark gestiegen. Die Tester haben mehr als 1000 Geldhäuser unter die Lupe genommen und kritisieren unter anderem deren Intransparenz. Mehr dazu von Anja Kohl von der Frankfurter Börse.
Während die Banken trotz der Zinswende der Europäischen Zentralbank bei den Sparzinsen knapsen und die Zinserhöhungen kaum an die Sparer weiterreichen, langen sie bei den Dispozinsen kräftig zu. Das Konto zu überziehen wird dadurch noch teurer. Vor einem Jahr lagen die Überziehungskosten im Schnitt noch bei 9,43%. Diesen Mai zahlten Bankkunden nun 11,22% Zinsen für überzogene Konten. Wobei die günstigste Bank gar keine Dispozinsen verlangte, die teuerste Bank jedoch mehr als 16%. Die Stiftung Warentest kritisiert die intransparente Informationspolitik. Kunden könnten dadurch die genaue Höhe der Dispozinsen oft nicht nachvollziehen.
Der Leib Christi, manifestiert durch die Verwandlung des Brots und des Weins. Das feiern die Katholiken heute an Fronleichnam. In den katholisch geprägten Bundesländern gab es dazu Prozessionen. Ihren Ursprung in Deutschland nahmen diese im 13. Jahrhundert in Köln. Doch welchen Stellenwert haben sie heute noch? Zuletzt verlor die katholische Kirche Hunderttausende ihrer Mitglieder. Der Glaube an die Institution ist angesichts zahlreicher Missbrauchsskandale bei vielen schwer erschüttert. Und was ist mit denen, die dennoch in der Glaubensgemeinschaft bleiben? Unser Reporter Michael Heusen ist der Frage nachgegangen, was katholisch sein im Jahr 2023 überhaupt bedeutet. Dafür war er mittendrin bei den heutigen Kölner Fronleichnamsprozessionen.
Die Hostie, der Leib Christi, die Monstranz. Fronleichnam, das ist etwas Urkatholisches, weltumgreifend. Auch Gläubige aus Indien und Eritrea, der Ukraine und Rumänien feiern hier mit im Kölner Arbeiterstadtteil Mülheim. Von Kirchenkrise ist hier nichts zu sehen, zumindest nicht auf den ersten Blick. Fronleichnam, das ist nicht nur Frömmigkeit, das ist auch Tradition, Folklore und Nachbarschaftsfest. Für Familie Hofmann einer der schönsten Tage im Jahr.
Und es wird einfach gezeigt, wir leben diesen Glauben. Wir feiern miteinander heute. Und natürlich wird es in heutigen Zeiten immer weniger. Früher war hier ganz Mülheim eine riesengroße Kirmes. Alle Häuser waren geschmückt, die Straßen waren geschmückt. Das nimmt natürlich ab, weil immer weniger Menschen sich auch zugehörig fühlen.
Zu zeigen, dass sie katholisch sind und öffentlich zu ihrem Glauben stehen, fällt ihnen zumindest heute nicht schwer.
Ich muss ja direkt schon wieder heulen, auch wenn es immer weniger wird. Aber es ist immer noch und wir feiern noch gemeinsam hier. Ja. Mein Herz klopft, volle Kanne.
Das Besondere an der Prozession der Mülheimer Gottestracht, nach einer halben Stunde geht es vom Land aufs Wasser, auf ein von der Gemeinde gemietetes Ausflugsschiff. Der Mülheimer Pfarrer Stefan Wagner hat das alles mit seinem Team organisiert und denkt ein bisschen wehmütig an früher. Weil so viele Boote damals die Monstranz begleiteten, musste der Rhein für den übrigen Verkehr gesperrt werden. Die größte Flussprozession Deutschlands. Heute freut sich Wagner über ein paar wenige Boote, die unter der Brücke warten. Die katholische Kirche, sie steckt tief in der Krise. Das merkt man auch an diesem so fröhlichen Feiertag.
Es vergeht kaum ein Gespräch, wo ich nicht auch auf die Krisensituation in unserer Kirche angesprochen werde.
Was sagen Sie dann?
Zunächst, was mir an der Kirche wichtig ist, und das ist der Glaube, den wir als Kirche vermitteln, und wir als Gemeinde sind Teil der Kirche, auch des Bistums Köln.
Die Krise des Bistums ist greifbar, auch auf dem Schiff. Ausgerechnet dieses Lied haben sich die Kommunionkinder zum Mitsingen gewünscht. Pfarrer Wagner hatte es eigentlich aus dem Gesangsheft gestrichen.
Es ist ein Lied, das wir viele, viele Jahre gesungen haben, das von den Kindern immer wieder gewünscht wurde. Aber jetzt, wo klar ist, dass es von einem Priester komponiert, geschrieben wurde, der angeklagt ist wegen sexueller Übergriffe, möchten wir es nicht mehr im Repertoire haben.
Auch hier, bei den eingefleischten Katholiken, geht der Blick oft rüber zum Dom, dort, wo heute Kardinal Wölki Fronleichnam feiert. Er wird hart kritisiert für seinen Umgang mit Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche.
Es wurde sehr viel falsch gemacht, er weiß es selber auch, glaube ich, ne? Und das kann man eigentlich nicht mehr gut machen. Gerade die Kirche als Vorbildfunktion hat in vielen Sachen versagt. Aber wie gesagt, ich würde auch nie austreten, das ist ein Stück Heimat für mich, ne?
Wir wechseln die Rheinseite zur großen Prozession, die vom Dom startet.
Wir beten dich an.
Der Kardinal hat Applaus während des Gottesdienstes bekommen, hören wir. Das hat ihn gefreut. Aber dass viele die Krise der katholischen Kirche mit ihm persönlich in Verbindung bringen, das sieht er nicht.
Ach, wissen Sie, erstens haben wir heute ein wunderbares Fest. Zweitens ist eigentlich nie immer nur einer an irgendetwas schuld. Wir leben in einer schwierigen gesellschaftlichen Zeit, wir sind in einer Umbruchzeit, auch in einer religiösen Umbruchzeit. Und wir haben als Kirche hier eine wichtige Botschaft und die werden wir weiter verkünden. Und das ist unsere Aufgabe.
Doch diese Botschaft kommt bei vielen nicht an. Das Vertrauen wiederherzustellen, das schafft der Kardinal auch beim Fronleichnamsfest mit seinen vielen tausend Teilnehmern nicht.
Natürlich nicht nur, aber ein bisschen auch, weil sich Hollywood-Star James Dean Mitte der 50er Jahre für einen Porsche Spyder entschieden hatte, wurde aus einem Auto mehr als ein reines Fahrzeug. Es wurde zu einem Mythos. Schnelligkeit, Exklusivität, ein charakteristisches Design. Für viele ist es bis heute ein Sehnsuchtsobjekt, was da in Stuttgart-Zuffenhausen vom Band rollt. Vor 75 Jahren erfolgte die Erstzulassung des ersten Porsche Sportwagens. Die Kulturgeschichte eines Automobils erzählt Tim Diekmann.
Wenn Michael Braun hinter dem Lenkrad seines Porsche sitzt, ist er mit sich und der Welt im Reinen.
Das ist der Fahrspaß an Porsche. Deswegen haben wir ja kein Radio im Auto, weil einfach das Motorengeräusch uns auch die Emotion gibt.
Michael Brauns Oldtimer ist ein echter Klassiker und das erste Modell, das auch offiziell den Namen Porsche trägt.
Das Fahrzeug ist so ein kleines Goldstück natürlich. Wir haben schon mehrere alte Fahrzeuge gehabt und aber alles wieder abgegeben. Jetzt ist das dieses Stück, das ich eigentlich immer haben wollte.
Es ist Ferry Porsche, der den Wagen kurz nach dem Krieg 1948 noch in Österreich konstruiert und entwickelt. Gebaut wird er später in Stuttgart, Vater und Sohn voller Stolz.
Dr. Ferdinand Porsche kehrte aus Österreich nach Deutschland zurück. Der geniale Schöpfer des Volkswagens wird in seiner Stuttgarter Fabrik diesen schnellen Reisewagen mit einer Spitzengeschwindigkeit von 140 Stundenkilometern bauen.
Heute steht die Nummer 1 im Museum.
Der 356 als Urmeter aller Porsche-Sportwagen verkörpert bereits seit 1948 genau das, was jedes Porsche-Fahrzeug ausmacht. Man erkennt die typische Porsche-Flyline, man erkennt sofort die dynamische Figur dieses Fahrzeugs, sodass heute jedes Fahrzeug ja Gene dieses 356 Porsche in sich trägt.
1963 kommt der erste Porsche 911 auf den Markt, das wohl bekannteste Modell des Stuttgarter Autobauers.
Das Fahrzeug fuhr schneller, es fuhr eleganter, man hatte mehr Platz, mehr Pferdestärken. Und das Fahrzeug konnte man, so hat es Ferry Porsche einmal sehr eindrucksvoll gesagt, in der afrikanischen Wüste fahren, aber eben auch auf den Straßen von New York.
Neue Entwicklungen testet Porsche zuerst auf den Rennstrecken der Welt. Der Porsche 911 Carrera RS 2.7 etwa galt in den 1970ern als schnellster Serienwagen der Welt und war der erste mit Heckspoiler, von manchen abschätzig Entenbürzel genannt.
Bei dem Mythos Porsche spielt eben diese lange Tradition im Motorsport eine sehr große Rolle, insbesondere hier in Deutschland, aber auch in Europa und in den USA. In großen Absatzmärkten, zum Beispiel wie in China, da steht Porsche eben nicht nur für PS-starke, performance-starke Fahrzeuge, sondern eben auch für Komfort, Design und eben diesen Luxus.
Noch basiere der Unternehmenserfolg aber im Wesentlichen auf der Verbrennertechnologie, sagt die Professorin für Automobilwirtschaft, mit Folgen fürs Klima. Während ein aktueller VW Golf rund 121 Gramm CO2 pro Kilometer ausstößt, liegt der Wert beim Porsche 911 Carrera mehr als doppelt so hoch. Passen Sportwagen also überhaupt noch in die Zeit?
Das wäre zu einfach zu sagen, wir verbieten jetzt die Sportwagen und die großen SUVs und dann haben wir CO2-neutrale Mobilität, weil es ist nicht der eine 911er, der da das Problem auslöst, sondern es sind wirklich 46 Millionen Verbrennerfahrzeuge auf Deutschlands Straßen.
Aktuell gibt es bei Porsche nur ein vollelektrisches Modell. Bis 2030 sollen 80% der Neuwagen elektrisch fahren. Für Michael Braun in Stuttgart wäre das wohl nichts. Er bleibt seinem Vierzylinder treu, allein schon wegen des Sounds.
Vedi Napoli e poi muori. Neapel sehen und sterben. Was dieses Sprichwort hervorhebt, hat nun ein Film eingefangen. Die morbide Pracht und unperfekte Schönheit der süditalienischen Metropole. Doch Nostalgia von Mario Martone, der heute in den Kinos anläuft, erzählt auch noch eine ganz andere Geschichte. Die einer Freundschaft zweier Jungs, die sich als Männer alles andere als freundschaftlich wieder begegnen. Das Drama basiert auf dem gleichnamigen Roman von Ermanno Rea, der seiner Heimatstadt damit eine Liebeserklärung gemacht hat. Klaus Lesche stellt den Film vor.
Jahrzehntelang hat er in Ägypten gelebt, dort viel Geld verdient. Felice ist das, was sein Name sagt, glücklich. Wäre da nur nicht diese Sehnsucht nach seinen Wurzeln. Sie zieht ihn zurück nach Neapel. Fast jeden Tag raste er früher auf dem Motorrad durch sein Viertel Sanitin und oft war sein bester Freund Oreste mit dabei. Verführerische Bilder aus seiner Jugend, die Felice nicht mehr los wird. Doch Sanita hat sich verändert, nicht zum Vorteil. Oreste ist dort nun Chef der Camorra. Ein Bekannter von früher klärt Felice auf.
Sein Clan ist der schlimmste in Sanita. Drogenhandel, Erpressung, Missbrauch, Prostitution und das ist noch lange nicht das Schlimmste.
Orestes Gegenspieler ist der Priester Don Luigi. Um die Camorra zu bekämpfen, hat er selbst Camorra-artige Strukturen aufgebaut, Netzwerke aus Familien, auf die er zählen kann.
Don Luigi möchte Sie sprechen.
Mich sprechen?
Der Priester zieht Felice auf seine Seite, führt ihn im Viertel ein. Als sich Felice dort eine Wohnung und, in Erinnerung an die alten Zeiten, ein Motorrad kauft, wird es gefährlich. Oreste weiß, dass der Freund von einst nun mit dem Priester paktiert. Der Camorra-Boss schickt ihm eine unmissverständliche Warnung: Verschwinde. Hat Felice noch einen Platz in seinem einstigen Viertel? Nostalgia inszeniert diese Geschichte einer vergifteten Freundschaft im Stil einer griechischen Tragödie. Ohne Weichzeichner porträtiert der Film das heutige Neapel, das von Banden terrorisiert wird. Nostalgia fängt aber auch die Faszination der Straßen und Plätze ein, der Felice noch immer erliegt. Nostalgie kann eine gefährliche Versuchung sein.
Und wie viel Schönheit die Wetteraussichten zu bieten haben, das weiß Sven Plöger.
Ja, das mit der Schönheit ist immer ein großes Thema. Und viel Schönheit gibt es im Sinne von Sonnenschein. Das freut uns natürlich, jedenfalls viele. Auf der anderen Seite muss man sagen, die Waldbrandgefahr ist teilweise sehr hoch, vor allen Dingen in der Osthälfte Deutschlands. Da gucke ich jetzt ein bisschen drauf. Schauen wir aber zunächst mal auf den aktuellen Radarfilm. Man sieht hier einiges. Das ist jetzt am späteren Nachmittag, früheren Abend. Das Hoch liegt nördlich von uns, dann haben wir eine Ostströmung. Sie sehen, die Schauer gehen im Moment in ihrer Zugrichtung den Weg von Ost nach West. Und man sieht auf dem aktuellen Radar, es wird weniger. In Mittelhessen ist noch einiges los, hier Richtung Oberbayern. Und noch ein kleines Gewitter, sollte man auch nicht außer Acht lassen, hier an der Grenze zwischen Brandenburg und Sachsen-Anhalt. Jetzt gucken wir nicht auf die heutigen Niederschlagsmengen, sondern einfach mal auf die vom 1. Mai bis heute. Das sind 39 Tage. Im Westen Bielefeld 100 Liter, im Süden Garmisch-Partenkirchen über 200 Liter. Gucken Sie mal nach Feldberg. Das ist nicht der Berg, sondern in dem Fall in Mecklenburg-Vorpommern gelegen, der Ort. 2 Liter sind in der Zeit gefallen, fast kein Niederschlag. In Magdeburg 8 Liter auf den Quadratmeter. Und entsprechend ist die Waldbrandgefahr vor allen Dingen im Osten teilweise sehr hoch. Und das bedeutet wirklich vorsichtig sein. Die Hauptursache für Waldbrände sind wir Menschen. Zigaretten, Lagerfeuer, all das hat im Moment da nichts zu suchen. Auch sonst ist die Waldbrandgefahr häufig mäßig. Wir gucken auf den Wetterablauf, der so aussieht. Da gibt es in der Nacht noch letzte Schauer und Gewitter über Bayern. Die haben Sie gerade auf dem Radarbild zum Schluss noch gesehen. Dann beruhigt sich alles. Meistens ist es klar. Morgen der Tag, sehr freundliches Wetter, viel Sonnenschein. Später vom Bayerischen Wald, auch von Osten her einzelne Gewitter. Nur lokal wird das der Fall sein. Sonst ist es meistens sehr freundlich und sonnig. Frühtemperaturen Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern 5 bis 10. Sonst 12 bis 17 Grad. Morgen der Nachmittag 26 bis 31 am Wasser bei Aufland. Im Wind 18 bis 21 Grad und die beiden Folgetage viel Sonnenschein. Die Gewitter nur im Süden werden immer weniger. Ingo bis 32 Grad.
Sommerliche Aussichten, Sven. Danke dafür. Soweit die Tagesthemen von heute. Hier im Ersten folgt nun Satire. Erst mit Dieter Nuhr, dann mit Reschke Fernsehen.
Und die nächste Tagesschau gibt es dann um 0.05 Uhr.
Wir sind morgen Abend dann wieder für Sie da. Bis dahin tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.
Tschüss.